In Berlin wird's eng. Wohnraum ist knapp, Bauland begehrt, Freiflächen verschwinden. Und noch in den kleinsten Innenhof, so scheint es, wird ein Neubau gequetscht. Das Problem: in diesen Häusern, die in die Höfe von Altbauten gesetzt werden, entstehen meistens Eigentums- und keine Mietwohnungen. Fakt ist, in Berlin fehlen bezahlbare Mietwohnungen. Fakt ist auch, Berlin will diese Wohnungen bauen. Nur wo? Wo ist überhaupt noch Platz zum Bauen und was bedeutet das für die Entwicklung der Stadt? Was wird zum Beispiel aus der berühmten Berliner Mischung, dem erfolgreichen Neben- und Miteinander von Gewerbe und Wohnen? Und eine der meistdiskutierten Fragen in Berlin in diesem Zusammenhang darf natürlich nicht fehlen: Muss das Tempelhofer Feld doch noch bebaut werden? Über diese Fragen sprechen wir in dieser Folge von Wohnlage Berlin. Das ist der Podcast des Initiativenforums Stadtpolitik Berlin. Mein Name ist Nadine Kreuzhaler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Zwei Gäste sitzen mir gegenüber hier im Studio in Berlin-Tegel. Schön, dass ihr hier seid. Zum einen ist das Mareike Holz. Sie ist freiberufliche Dramaturgin und Produktionsleiterin der Freien Darstellenden Künste in Berlin, hat Germanistik, Gender Studies und Kulturarbeit in Berlin und Potsdam studiert und engagiert sich in der Initiative No Hype, No Hide in Berlin-Kreuzberg. Das ist eine Mieterinneninitiative gegen den Neubau von Eigentumswohnungen in Innenhöfen. Und zum anderen ist Konrad Braun bei mir von Open Berlin e.V. und von Zusammenkunft Berlin, einer Genossenschaft für Stadtentwicklung. Er ist freischaffender Architekt und Stadtforscher und engagiert sich für partizipative Stadtentwicklung und gemeinwohlorientiertes Bauen, zum Beispiel in der Lokalbaustrategie des Bezirks Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Hallo, schön, dass ihr hier seid.
Ja, hallo. Hallo.
Wer Luxus kauft, kauft Ärger. So wurde im Sommer bei Instagram für einen Kiez-Protestspaziergang geworben und eingeladen, an dem auch du, Mareike, teilgenommen hast. Und da heißt es weiter: In Berlins zentralen Lagen werden Hinterhöfe mit Luxuseigentum zugebaut. Der Ärger ist also groß in der Stadt. Wie groß ist der Ärger bei dir, Mareike?
Ja, wie groß ist der Ärger? Sehr groß ist der Ärger. Zur Initiative. Die Initiative No Hype, No Hide, die hat sich Ende letzten Jahres, 2022, gegründet. Besteht vor allem aus Bewohnerinnen und Mieterinnen der Lause 10 und 11, also der Lause. Einige werden sie kennen, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Der Lausitzer Straße 12, das ist das Haus, in dem ich wohne, und den anliegenden Häusern in der Reichenberger Straße 141 bis 43. Das namensgebende Bauprojekt ist der Luxusneubau Hype and Hide, so heißt der wirklich, im Hinterhof.
Schöner Name, ne?
Der Reichenberger Straße 142, der dort aktuell von der Siegert Group gebaut und auch vermarktet wird. Und Baubeginn war im Februar diesen Jahres und im Grunde steht der Rohbau schon. Also die geben gerade richtig Gas.
Erzähl noch mal ein bisschen, du guckst ja direkt drauf auf diesen Neubau, ne? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Du wohnst ja in der Lausitzer Straße 12, die Lausitzer 10 und 11, da sprechen wir tatsächlich gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Die sind ja geprägt, diese Zeile dort ist ja geprägt durch Höfe, durch Gewerbehöfe oder frühere Gewerbehöfe, sehr groß. Und dort wird jetzt eben ein Neubau reingesetzt.
Richtig. Also ich wohne in der Lausitzer Straße 12 im Hinterhaus, gucke also auf den Innenhof. Dieser Innenhof war ein Gewerbehof. Der wurde von Kleingewerbe- und Handwerksbetrieben genutzt. Da war unter anderem die Werkstatt für Metallverarbeitung, Drittwerk, eine Kfz-Werkstatt. Das Gelände wurde 2004 verkauft. Es folgten Mieterhöhungen, wie so oft. Und seit 2016 standen die Gebäude dann auch schon leer. Und 2020, mit einem ersten Lockdown, wurde dann abgerissen. Die angrenzenden Höfe von der Lause wiederum, die Lause ist ja eine Gewerbeeinheit, ein ehemaliges Fabrikgebäude. Das sind vier Höfe mit entsprechenden Fabriketagen sozusagen außenrum. Dort ansässig sind einerseits im Vorderhaus wohnen Menschen, also BewohnerInnen, und in den Höfen selbst gibt es politische Initiativen, auch Handwerksbetriebe, KünstlerInnen, Kleingewerbe. Die anderen Seiten des Hofes werden begrenzt von einerseits einer Blockrandbebauung in der Reichenberger Straße. Das ist so ein sechsstöckiger Bau aus den 60er Jahren. Und die letzte Seite ist der Schulhof einer Grundschule. Das ist die Hunsrück-Grundschule von der Manteuffelstraße aus. Das ist sozusagen dieser Innenhof. Der ist von außen nicht einsehbar. Und das ist genau auch eins der Probleme, denen wir uns stellen müssen, gerade im Reichenberger Kiez. Da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Diese ganzen Neubauten werden nämlich gerade in die Innenhöfe gesetzt und sind von außen, die Baustellen sind von außen oft gar nicht einsehbar. Das heißt, ganz viele Menschen haben, als die Bauarbeiten losgingen, bei uns, aber auch in anderen Höfen, erstmal gar nichts davon mitbekommen, dass dort gebaut wird.
Was sagt der Architekt und Stadtplaner denn eigentlich dazu? Also abgesehen, dass ja hier die wenigsten etwas davon haben im Bezirk, weil eben hier keine Mietwohnungen neu geschaffen werden, also kein bezahlbarer Wohnraum, sondern in den meisten Fällen Eigentumswohnungen errichtet werden. Wie sinnvoll ist das, die Stadt so zu verdichten aus Stadtplanungssicht?
Da würde ich mal mit einer kleinen Anekdote anfangen. Also ich bin vor 4 Tagen durch Friedrichshain-Kreuzberg spaziert und habe ein interessantes Plakat entdeckt. Und auf dem Plakat war zu lesen, Investoren bauen keine Wohnungen, sondern Kapitalanlagen. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ich glaube, es steht außer Frage, dass Wohnraum gebraucht wird in Berlin, vor allem der bezahlbare Wohnraum oder wir sagen auch gerne leistbarer Wohnraum. Aber wenn wir jetzt sozusagen auf die Ebene der Investoren schauen, es gibt kaum gemeinwohlorientierte Investoren. Es gibt kaum Investoren, die wirklich für das Segment des bezahlbaren Wohnens, vor allem des Mietens, die dort investieren wollen und auch eben solche Projekte umsetzen wollen. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die wir haben in Berlin, dass hier extrem viel Kapital in das Land Berlin fließt. Also global betrachtet ist, glaube ich, Berlin eines der Großstädte in Europa, wenn nicht sogar weltweit, wo sehr, sehr viel Geld investiert wird. Und wenn man das dann statistisch betrachtet, wird man schnell zu dem Schluss kommen, dass ein sehr, sehr großer Teil von dem Investment eigentlich in diese Eigentumswohnung fließt, um sozusagen die Rente abzusichern, um Pensionsfonds zu bedienen. Das hat verschiedenste Gründe. Und das kann einfach nicht der Weg sein. Also da müssen wir andere Wege finden. Es gibt viele, viele andere Wege. Wir haben einen relativ gut ausgeprägten genossenschaftlichen Wohnungsbau, auch aus dem Feld der sogenannten neuen Genossenschaften, auch im gewerblichen Sektor. Aber die müssen massiv unterstützt werden. Also beim Finden von Grundstücken, beim Investieren in bezahlbaren Wohnraum, weil das kann man nicht zum Nulltarif haben. Und da muss auf der politischen Ebene, glaube ich, sehr, sehr stark unterstützt werden, um sozusagen diesen dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Wir haben im Jahr einen Zuzug von 50.000 Menschen nach Berlin. Wenn wir das auf 10 Jahre hochrechnen, haben wir einen Bevölkerungsplus von 1,5 Millionen Menschen in 10 Jahren. Und die brauchen alle Wohnraum. Und dafür müssen wir jetzt dringend Antworten finden und vor allem auch schnelle Antworten finden, die dann auch eben diesen Wohnraum herstellen. Und dann vielleicht noch einen letzten Punkt. Das wird in der Fachdebatte immer als weißer Elefant bezeichnet. Wir haben einen sehr, sehr hohen Wohnflächenverbrauch pro Kopf in Berlin. Der liegt bei 45 Quadratmeter pro Kopf im Durchschnitt. Wenn wir das mal vor 100 Jahren betrachten, also da werden wir wahrscheinlich bei einem Drittel dieses Wohnflächenverbrauchs sein. Und ich glaube, da muss man halt auch drüber nachdenken, wie kann man eigentlich diesen Flächenverbrauch so gestalten, dass es wieder auf ein erträgliches Maß kommt. Also das sind so Themen, mit denen man sich intensiver auseinandersetzen muss. Und vielleicht noch ein Punkt ist, wir haben es momentan auch mit einem sehr großen Flächenleerstand zu tun, was gewerbliche Flächen angeht, weil die Mieten sind zu hoch. Oder es wird diese Flächen werden einfach nicht mehr nachgefragt. Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Unternehmen ihre Arbeitnehmer ins Homeoffice schicken. Dann haben wir Onlinehandel, also die ganzen Flächen. Also wir werden es mit einem massiven Flächenleerstand in diesem Segment zu tun haben. Und diese Flächen sollten wir versuchen zu nutzen, um das in bezahlbaren Wohnraum umzuwandeln. Und das ist vielleicht einer der größten Hebel, die man jetzt haben kann, weil dafür muss man nichts neu bauen, sondern eigentlich nur umplanen. und den Bestand transformieren.
Also Neubau ist nicht die einzige Lösung. Es gibt auch andere Denkansätze. Da können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Du hast das genossenschaftliche oder den genossenschaftlichen Gedanken angesprochen. Mareike, wir haben gerade schon mal kurz von der Lause gesprochen. Also ist bekannt geworden als ein Projekt, eine Initiative, Lause 10, die eben geschafft hat, dass der Gewerbehof dort nicht an einen Investor verkauft wurde, sondern die Hausgemeinschaft dort konnte die Höfe eigenständig übernehmen und hat nun eine Genossenschaft gegründet. Springen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Du kennst Leute, die sich da engagiert haben, bist auch direkte Nachbarin. 2016 sollte eben das Gebäude oder sollten die Gebäude dort, Lause 10 und 11, Lausitzer Straße 10 und 11, verkauft werden an einen Investor.
Genau, im Dezember 2016 wurde das bekannt. Der Preis sollte 20 Millionen Euro betragen, das muss man auch dazu sagen, denn die Tekka Group, der die Höfe Lause 10 und 11 oder die Gebäude gehörten, hatte diese Höfe zuvor, also 2007, für 2,3 Millionen vom Land Berlin gekauft. Also da sieht man auch die Spekulation, die stattfindet. Auch gerne später nochmal zu den Neubauten, denn das ist auch unsere Einschätzung, dass es vor allem um Kapitalanlagen geht. Und auch hier sollte ordentlich Geld gemacht werden. Es sollten Eigentumswohnungen entstehen, Luxuseigentumswohnungen. Die Lofts sollten ausgebaut werden, es sollte aufgestockt werden. All das, was dazu geführt hätte, dass die Kleingewerbe, die Handwerksbetriebe, die KünstlerInnen mit den niedrigen Mieten, die sie sich gerade noch leisten konnten, dort nicht mehr hätten bleiben können.
Es ist eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten da, ne?
Richtig. Wohnen ist vor allem im Vorderhaus und in den hinteren Höfen ist vor allem Arbeiten, Kleingewerbebürogemeinschaften. Es folgte ein jahrelanger Kampf um das Haus mit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und vielen Verbündeten im Kiez, der, ich kürze etwas ab, darin mündete, dass sich mit dem Senat, mit dem Berliner Senat einig wurde und der Senat also einen Teil des Kaufpreises dazugegeben hat wieder, also das Haus quasi wieder zurückgekauft hat für einen sehr viel höheren Preis, als er es damals verkauft hatte. Und der Rest des Geldes musste selbst aufgebracht werden und dafür wurde eine Genossenschaft gegründet, die Eine für alle EG, die auch andere Gewerbeeinheiten in Berlin rettet, sozusagen durch Ankauf. Also die Lause ist nur ein Objekt, das durch die Eine für alle EG gerettet wurde. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr im Herbst wurde das Haus übernommen, gekauft, die Schlüssel wurden übergeben und jetzt gehört es den BewohnerInnen. Jetzt gibt es neue Herausforderungen.
Ganz anderer Art, aber es ist, kann man sagen, eine Erfolgsgeschichte. Ne? Was wurde denn dadurch bewahrt? Weil man darf ja nicht vergessen, wäre es jetzt so gekommen, also ne, Eigentumswohnungen statt eben dieser Gewerbeeinheiten und dieser günstigen noch Mietwohnungen, dann verändert sich ja auch direkt gleich etwas im Kiez.
Auf jeden Fall. Also die Lause, in der Lause sind circa 170 Menschen aktiv in eben diesen verschiedenen Initiativen, Gemeinschaftsbüros, künstlerischen Gruppen. Und da gibt es natürlich sehr viele Synergien. Also auf dem Flur sozusagen entstehen wahnsinnig viele Zusammenarbeiten. Und das wirkt auch in den Kiez hinaus. Die Lause öffnet sich ja auch zunehmend. Aber von Anfang an gibt es Räume, die durch den Kiez genutzt werden können. Die Lauseria zum Beispiel. Es gibt Live-Veranstaltungen, zu denen eingeladen wird. Und das wirkt in den Kiez und das ist eine sehr gewachsene Struktur über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Und solche Strukturen brauchen lange, um zu wachsen und können sehr schnell zerstört werden. In dem Moment, wo diese Eigentumswohnung, also es gab dann ja sogar, Tekka hatte dann irgendwann die Idee, na, wir machen oben Eigentumswohnung und ihr könnt ja bleiben, wo sich aber sehr schnell die Frage stellte, wie soll das aussehen, wenn oben jemand für 2-3 Millionen sich eine Eigentumswohnung im Loft gekauft hat und unten dann der Handwerker hämmert, sind die Konflikte vorprogrammiert. Und genau das wird auch mit Hype and Hide passieren. Also es ist ja auch fast schon eine Provokation, dass dieses Haus gerade es geschafft hat, diesen Verkauf zu verhindern und jetzt wirklich direkt vor die Nase so einen Luxusneubau gestellt bekommt, der ähnliche Probleme schaffen wird, für den Kiez auch. Das heißt, was in solchen Strukturen einfach, was da entsteht an Strukturen und Vorteilen für den Kiez, sozialen Räumen für den Kiez, Angeboten, das gilt es einfach zu erhalten. Das ist wichtig.
Die Konflikte sind vorprogrammiert, sagst du. Das kann man sich schon ausmalen, wenn man sich mal anschaut, wie für diese Objekte geworben wird im Internet, ne? Mit einer grünen Oase, nämlich mitten im Kreuzberger quirligen Kiez, ein Rückzugsort mit Privatgarten und Begrünung. Die Realität sieht ja ganz anders aus.
Richtig. Und für mich ist auch diese Frage, wo wird gebaut? In diesem Fall der Hinterhofbebauung im Reichenberger Kiezen untrennbar verbunden mit, was wird da gebaut? Denn was wird da gebaut? Also im Falle von Hype and Hide wird ein Gebäude mit 5 Stockwerken gebaut. Es wird 10 Wohneinheiten haben, die zwischen 690 und 2,5 Millionen Euro gerade auf dem Markt angeboten werden. Niemand in diesem Kiez wird sich das leisten können, das ist total klar. Und es stellt sich eben sowieso auch die Frage, sind das überhaupt Wohnungen oder sind das Kapitalanlagen? Und während wir für unsere erste Informationsveranstaltung, die im Frühjahr dieses Jahres stattgefunden hat, recherchiert haben, haben wir festgestellt, es gibt nicht nur Hype and Hide. Es wird gerade in fast jedem Innenhof im Reichenberger Kiez ein Neubau realisiert oder ist geplant. Alles sind Eigentumswohnungen. Es gibt keine einzige Mietwohnung, die dort neu entsteht. Und im Moment sind wir bei 10 Projekten, nur im Reichenberger Kiez. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja ein Brennglas, ist ja super exemplarisch. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Stadt. Und in anderen Bezirken und Kiezen passiert genau das Gleiche in der einen oder anderen Form. Und nur im Reichenberger Kiez sind gerade mindestens 10 Projekte, entweder schon im Bau oder schon fertig oder in Planung, und sie tragen so schöne Namen. Ich habe es mal mitgebracht, damit man auch so eine Vorstellung bekommt, wie Paul am Ufer, Kreuzheim, Wiener Höfe, The Kreuzberg Lofts, das Mariannenquartier. Das ist keine Hinterhofbebauung, aber war eins der ersten sichtbaren Neubauprojekte in diesem Segment. Das allererste war das K-Loft, das ist schon lange her. Das hat viele Proteste auch generiert, aber konnten den Bau nicht verhindern. Lausitzer Quartier und eben Hype and Hide. Und schon an diesen Namen kann man ja erkennen, was da gebaut wird. Die Eigentumswohnungen haben immer Preise zwischen 700.000 und 2,5 Millionen am Ende. Und wie das vermarktet wird, genau wie du schon gesagt hast, ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht, ja, also so gesammelt von diesen Projekten. Beitrag zum Kreuzberger Lebensgefühl. Dann soll es angeblich nachhaltig, urban und geschützt im ruhigen Innenhof sein. Urlaubsfeeling in der Großstadt. Vergessen Sie den Lärm der Hauptstadt, ohne sich vom zentralen Kiezleben zu verabschieden. Eingebettet in eine inspirierende Nachbarschaft. Als lebe man in einem Privatpark. Und das Interessante ist ja, einerseits werden da gerade grüne Innenhöfe zugebaut, und diese Baumaßnahmen führen auch dazu, dass zum Beispiel alter Baumbestand gefällt wird. Und diese Höfe sind oft gar nicht so ruhig, wie sie angepriesen werden. Also gerade in unserem Fall wird dieser Hof kein ruhiger Hof sein, denn er ist begrenzt von einer Grundschule und von Kleingewerbe in der Lause. Und so wird das vermarktet, und das ist quasi wie so ein gated Community-Gefühl. Man ist so zurückgezogen, aber man muss nur einen Schritt auf die Straße gehen und dann ist man im quirligen Kiezleben.
Ja, das ist die spezielle Wohnungsvermarktungsprosa. Konrad, du engagierst dich ja für partizipative Stadtentwicklung, zum Beispiel in der Lokalbaustrategie des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Das ist ein Projekt, das im Kiez verschiedene AkteurInnen an einen Tisch bringen will, damit das gebaut wird, das auch gebraucht wird. Kann man das so sagen?
Ja, die Lokalbaustrategie kann man im Wesentlichen auf viele Arten und Weisen beschreiben. Aber es geht hauptsächlich darum, erstmal zu schauen, was für Grundstückspotenziale gibt es noch. Jetzt rede ich im Sprech des Architekten. Ne? Und da würde ich auch gerne noch mal kurz auf dich zurückkommen, weil diese Prosa, die wir gerade gehört haben, die kommt von Architekten. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Wir müssen in die Ausbildung der Architekten investieren und neu nachdenken, was ist eigentlich die Rolle des Architekten? Und ich sage mal, zu 95% in dem Geschäft, über das wir hier reden, haben die Architekten die Rolle des Dienstleisters, und zwar für das Kapital. Sagen wir es mal ganz klar. Und dazu gehört eben Greenwashing, nenne ich es jetzt mal, Prosa zu verfassen, damit sich ein Gebäude gut vermarkten lässt und dann eben entsprechend auch gut verkaufen lässt. Und keine komplizierten Fragen zum Thema soziale und kulturelle Infrastruktur in der Stadt zu stellen, überhaupt das gesamte System von Raumproduktion sollte man nicht in Frage stellen, weil letztendlich geht es bei den meisten Architekten darum, zu dienen und tolle Gebäude zu planen, die auch wirklich wahrscheinlich toll konzipiert sind und tolle Grundrisse haben und schön aussehen. Aber die Frage die soziale Dimension der Stadtproduktion, die wird vergessen und die wird auch in der Architekturlehre an den Universitäten und an den Fachhochschulen nicht vermittelt. Oder nur ganz wenig. Und da muss ein ganz großer, da muss eine große Veränderung stattfinden. Ja, also ich habe auch nicht 6 Jahre Architektur studiert, um dann irgendwie 40 Jahre meines Lebens dem Kapital zu dienen, sondern wir stellen uns die Fragen, was können wir eigentlich tun als Architekten, um die soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, die wir haben. Weil mit jedem Eingriff in den Stadtkörper, will ich es vielleicht mal so nennen, produzieren wir neue Realitäten und verändern Verhältnisse über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Und dieses Bewusstsein muss bei der Disziplin der Planung erstmal wiederhergestellt werden. Ja, und dann geht es ganz schnell in den Bereich der Ökonomie, des Rechts und der Politik. Und das Bewusstsein, das politische Bewusstsein erstmal überhaupt herzustellen in der Planungsdisziplin, das ist eine Riesenaufgabe und das ist auch ein Teil der Lokalbaustrategie, wo wir tatsächlich auch mit vielen Vorurteilen aufräumen. Ein Vorurteil ist zum Beispiel, es gibt gar keinen Platz mehr in Berlin, wo man bauen kann. Das stimmt so nicht. Wir haben uns hingesetzt, wir haben uns das angeguckt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, haben da auch mit dem Vermessungsamt und mit dem Stadtplanungsamt zusammengearbeitet und haben festgestellt, ja, es gibt über 100 Grundstücke in Friedrichshain-Kreuzberg, die gerade überhaupt nicht genutzt werden. Die sind abgesperrt, die sind nicht frei für eine Grünfläche und das sind nicht nur kleine Grundstücke. Ich rede hier nicht über 300 Quadratmeter Grundstücke auf dem Hinterhof, sondern ich rede über Grundstücke, die sind teilweise 2 Hektar groß, mitten im Stadtkörper von Friedrichshain-Kreuzberg.
Entschuldigung, eine Nachfrage. Sind das denn Grundstücke, die der Stadt gehören?
Darauf wollte ich gerade hinauskommen. Okay. 80% dieser Grundstücke befinden sich im Eigentum des Landes Berlins. Also entweder gehören diese Grundstücke landeseigenen Gesellschaften, wie zum Beispiel die Berliner Stadtreinigungsbetriebe ist ein gutes Beispiel. Es ist an der Mühlenstraße das große Grundstück direkt da an der Ecke. Mühlenstraße, Ecke Warschauer Straße, wo jetzt ein BSR-Betriebshof drauf ist, der da auch bleiben soll, der aber ein unglaublich großes, jetzt kommt wieder Architektensprech, Nachverdichtungspotenzial hat. Da kann man 80.000 Quadratmeter Fläche sozusagen nachverdichten. Und diese Fläche, darum geht es bei der Lokalbaustrategie. Wie kann man dieses Flächenpotenzial für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung nutzen? Also wie können dort bezahlbare Wohnungen entstehen? Wie können da bezahlbare Flächen für Gewerbe entstehen? Wie kann da die soziale und kulturelle Infrastruktur des Landes entweder gestützt, aufgebaut und erweitert werden? Das sind Fragen, mit denen wir uns dort beschäftigen. Und wir haben das tatsächlich auch mal ausgerechnet. Wir haben ausgerechnet nur die Grundstücke, mit denen wir uns befassen da vor Ort. Also in dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der übrigens der kleinste Bezirk ist von allen Bezirken in Berlin und die höchste Dichte hat. 14.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Der Durchschnitt in Berlin liegt bei ungefähr 4.000. Und so ein Bezirk wie Wilmersdorf, der hat vielleicht 1.500. Also da ist schon eine sehr hohe Dichte, aber trotzdem sind die Flächen dafür da, um dort eben bezahlbaren Raum zu schaffen. Also damit beschäftigen wir uns und eben nicht nur, wir errechnen nicht nur, wie viel Raumpotenzial es dort gibt, sondern wir beschäftigen uns vor allen Dingen damit, welche Entwicklungshemmnisse gibt es auf diesen Grundstücken? Weil meistens sind diese Grundstücke nicht bebaut, weil es Entwicklungshemmnisse gibt. Also vielleicht zum Beispiel das Behalla-Areal an der Köpenicker Straße. Das ist auch ein riesiges Grundstück, wo eigentlich bezahlbarer Wohnraum entstehen könnte. Da haben wir das Problem zum Beispiel, dass das Bundesemissionsschutzgesetz vorgibt, dass in einem Umkreis von einem Galvanisierungsbetrieb von 500 Metern keine Wohnungen gebaut werden dürfen. Deswegen passiert da gerade nichts, unter anderem. Und wir beschäftigen uns jetzt damit, wie kann man eigentlich solche Entwicklungshemmnisse aus dem Weg räumen. Und das muss man dann auf der Ebene der Politik, der Ökonomie, des Rechts, der Zivilgesellschaft, der Öffentlichkeit, das muss man betrachten und da muss man überlegen und herausfinden, wer muss an den Tisch gebracht werden, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, damit ein solches Grundstück geöffnet werden kann, um dort eben diesen dringend benötigten Raum fürs Wohnen und Gewerbe zu schaffen. Und zwar so, dass eben wir nicht Häuser planen, wo dann später die Menschen reinkommen und sich drin einrichten, sondern im Bestfall ist es so, dass man die Menschen fragt, was haben sie eigentlich für Bedürfnisse und Bedarfe? Und daraus entwickelt man eigentlich letztendlich die architektonischen Konzepte für solche Quartiere. Und das meine ich mit partizipativer Stadtentwicklung. Wenn wir die Menschen fragen, was sie brauchen, kommen wir möglicherweise zu dem Schluss, dass sie gar nicht 45 Quadratmeter pro Kopf brauchen, sondern vielleicht brauchen sie nur 20 oder 18, weil sie irgendwie eine fünfköpfige Familie sind und vielleicht nur eine 80 oder 90 Quadratmeter Wohnung brauchen. So, ja, also das sind so, also kommt ganz viel zusammen.
Gibt es denn da schon Erfahrungswerte? Weil du hast gerade erzählt, es gibt noch Potenzial, es gibt noch Flächen, man kann noch ganz viel hinbauen, theoretisch, im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Aber du hast auch gesagt, und das sehe ich ja auch schon jetzt oder jeder, der da auch unterwegs ist in diesem Bezirk, es ist schon ganz schön eng. Also da wohnen schon ganz schön viele Leute und es wird immer enger und enger. Also nur jetzt noch nachverdichten kann ja nicht die Lösung sein. Welche Erfahrungswerte habt ihr denn, weil du gerade von Bedürfnissen gesprochen hast, damit die Leute wirklich auch mal zu fragen, was wollen sie denn, was wünschen sie sich denn?
Da würde ich jetzt mal vielleicht aus dem Kontext vom Haus der Statistik was zu sagen. Im Haus der Statistik haben wir verschiedene Entwicklungsbausteine, also um das jetzt alles genau zu erklären, das würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen, aber wir haben für das Haus A, das ist der Kopfbau, der direkt am Alexanderplatz steht, wo der berühmte Schriftzug Stop Wars drauf stand, jetzt leider nicht mehr. Für das Erdgeschoss bis zum 7. OG, wo unser erster gemeinnütziger Bauträger Berlins, die Anders Bauen GmbH, die wir jetzt selber gegründet haben, sozusagen die Flächen ausbauen soll, haben wir ein Vergabeverfahren durchgeführt. Das heißt, wir haben eine Website programmiert und haben die Flächen beschrieben und haben beschrieben, was für zukünftige Nutzungen in diesem Gebäude im Quartier erwünscht sind. Also da geht es auch viel um soziale und kulturelle Nutzungen. Dann haben sich 300 Institutionen aus ganz Deutschland und europaweit beworben auf diese Flächen. Und dann haben sie einen Fragenkatalog von 40 Fragen beantwortet. Was brauchen sie für Räume? Welche besonderen Anforderungen brauchen diese Räume? Wie viel Miete können sie zahlen? Wie viel Eigenkapital können sie mit einbringen? Also sie müssen sich dann auch finanziell sozusagen an den Ausbaukosten für dieses Haus A beteiligen. Und viele, viele andere Fragen. Das heißt, das haben wir dann statistisch ausgewertet. Und wir haben dann gesehen, okay, es gibt jetzt 60 Institutionen, die erstens sich viel mit dem Thema Inklusion beschäftigen, weil das ist bei uns ein ganz großes Thema. Wir haben viele Initiativen, die sich zum Beispiel mit obdachlosen Jugendlichen beschäftigen oder mit wohnungslosen Menschen oder mit Geflüchteten, die in Berlin ankommen, also mit vulnerablen Gruppen. Wir haben aber auch viele Institutionen aus dem Bereich wehrhafte Demokratie, also zum Beispiel Stiftungen, die sich mit Rechtsradikalismusprävention beschäftigen, etc. etc. Und all diese Initiativen und Institutionen haben sich beworben. Und deren Angaben machen wir jetzt als Grundlage für die Planung des Ausbaus für dieses Haus A. Das ist partizipative Stadtplanung und Architektur. Und mit denen sitzen wir jetzt im Tisch, kommen zu sogenannten Planungstischen zusammen. Und da wird jedes einzelne Geschoss mit denen zusammen geplant und die individuellen Bedarfe in den Grundriss dieser Geschosse eingeschrieben. So, und das ist so eine Vorgehensweise. Bei Lokalbau ist es eher, das ist eher eine raumplanerische Strategie, würde ich sagen. Da gucken wir eher auf Raumbedarfe oder Raumpotenziale, die es gibt. Und wenn wir von Nachverdichten sprechen, dann eben nicht nur von gebauten Raum. Man kann auch Grünflächen nachverdichten. Also man kann Grün nachverdichten in die Stadt. Ja? Also so vielleicht unter dem Gesichtspunkt sollte man das Stichwort Nachverdichten auch betrachten. Das muss nicht immer der gebaute Raum sein.
Aber es geht ja eben um den Bau bezahlbarer Wohnungen und deswegen ist es dann ja schon ein Nachverdichten von Raum durch,
ja, richtig,
Gebäude.
Aber da auch, wenn wir jetzt mal nach London oder nach Paris, Madrid oder die ganzen großen Metropolen weltweit schauen, also die Dichte in Berlin ist im Vergleich dazu wirklich niedrig, auch im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und da muss man sich halt schon mal die Frage stellen, also wie viel Fläche und Freiraum wollen wir uns leisten bei gleichzeitiger massiver Mangellage im bezahlbaren Segment des Wohnens? Das muss man sich fragen und ehrlich beantworten.
Jetzt haben wir mitten in Berlin eine Fläche, eine große unbebaute Fläche, unendliche Weite, ein unverstellter Horizont, Platz, grün. Man kann da Drachen steigen lassen, Inline-Skaten, Picknick veranstalten, Fahrradfahren, Spaziergehen. Ein Paradies, eine Oase für die Augen und auch eine Hängematte für die Seele. Das Tempelhofer Feld, mitten in der Stadt, eine unbebaute Fläche. 2014 hat sich ja eine Mehrheit beim Volksentscheid gegen eine Bebauung ausgesprochen und das Tempelhofer Feld-Gesetz wurde vom Senat erlassen. Das ist jetzt fast 10 Jahre her und die Bedingungen haben sich natürlich geändert. Also die Wohnungssituation hat sich eben verschärft. Und jetzt wird eben seit Jahren diskutiert, ob nicht doch noch eine Randbebauung stattfinden soll am Tempelhofer Feld. Und die rot-schwarze Regierungskoalition in Berlin scheint ja diese Diskussion jetzt auch voranzutreiben und will einen Ideenwettbewerb für das Tempelhofer Feld starten. Welches Verhältnis habt ihr beide dazu? Vielleicht Mareike mal als Erste. Zum Tempelhofer Feld überhaupt erstmal.
Zum Tempelhofer Feld. Ich liebe das Tempelhofer Feld. Ich bin dort sehr gern. Und ich finde es ganz großartig, dass es diesen Freiraum gibt, der ein Freiraum von Bebauung ist und aber auch ein Freiraum, der für sehr viele Menschen sehr viele unterschiedliche Nutzungsarten zulässt. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht wird da gerade eine Scheindiskussion aufgemacht, ehrlich gesagt. Denn die Argumente sind ja schon seit vielen Jahren ausgetauscht. Jetzt werden sie wieder angebracht von beiden Seiten. Die Menge der Wohnungen, die da eventuell gebaut werden könnte, deckt nicht mal annähernd den Bedarf, den es bräuchte. Und ich verstehe nicht, warum dieser Ort quasi wieder zur Diskussion gestellt werden muss. Es gibt meines Wissens nach 16 ausgewiesene Stadtentwicklungsgebiete in der Stadt. Baut doch erstmal da, ja. Und wenn wir schon darüber sprechen, so bauen, ja, und es gibt aber auch Nachverdichtungen, die keine zusätzliche Versiegelung benötigt, nämlich Aufstockung, es gibt Bestandssicherung, es gibt Leerstandbekämpfung, es gibt ganz viele Dinge, die vielleicht auch vor dem Bauen noch kommen können. Und dieses Feld hat so eine große Bedeutung für Berlin, für das Stadtklima, für die Menschen, für die Biodiversität. Wir sehen es ja jetzt im Kiez. Bauen heißt auch jahrelanger Baulärm, jahrelange Baustellen. Im Reichenberger Kiez teilweise 40% des Straßenraums durch die Baustellen belegt. Man kann dort eigentlich mit dem Fahrrad zum Beispiel kaum noch fahren. Unfallgefährdet auf jeden Fall ist man. Und das geht Jahre. Also da sind 2-3 Jahre teilweise einfach sehr viel öffentlicher Straßenraum und das gesperrt und das wäre auf dem Feld genauso. Also für mich gibt es, bevor man über das Tempelhofer Feld nachdenkt, noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, die man erstmal ausschöpfen sollte.
Konrad, nichtsdestotrotz, also eine solche große Freifläche mitten in der Stadt, das ist ein Luxus, den wir uns doch eigentlich nicht mehr leisten können, oder?
Ja, sowohl als auch, ne? Ich würde vielleicht das nochmal in den Rahmen setzen. Also ich würde dir da zustimmen. Also es gibt viele Möglichkeiten, erstmal an anderer Stelle zu bauen. Aber da haben wir meistens die Herausforderung, wir haben es mit komplexen Eigentumsstrukturen zu tun. Also wenn wir größere Quartiere entwickeln wollen, ist es ja nicht so, dass es alles im Eigentum der öffentlichen Hand ist. Das heißt, da sind dann mindestens 3 bis 4 private Eigentümer mit involviert, die ganz eigene, meistens Verwertungsinteressen haben. Und das führt dazu, dass diese Quartiere nicht entwickelt werden können oder einen sehr, sehr langen Zeitraum brauchen, bis sie dann tatsächlich gebaut sind. Ja, das ist einfach eine Realität, mit denen sich alle Planerinnen und vor allem die Politik auseinandersetzen muss. Deswegen werden wahrscheinlich auch so viele Hinterhöfe in Friedrichshain-Kreuzberg bebaut, weil das ist eine einfache Eigentumsstruktur. Das ist ein Grundstück, das gehört einem privaten Eigentümer. Der kann einen Bauantrag stellen, sich die dienstleistenden Architekten beauftragen, die dann eben diesen Bauantrag einreichen. Und dann kann der da relativ zügig ohne große Probleme bauen. Weil wenn er seine Baugenehmigung hat, dann kann er das relativ schnell durchziehen, wenn er das Geld dafür hat. Deswegen passiert das wahrscheinlich gerade da. Dann auch das Thema in der Fachdebatte sprechen wir über Obsoleszenzen, also über frei gewordenen Raum aufgrund von makroökonomischen Veränderungen. Also es wird zum Beispiel ganz viele Tankstellen geben in Zukunft, die es nicht mehr braucht. Oder ganz viele gewerbliche Flächen, Büroflächen und so weiter und so fort. Da haben wir das Problem, wir wissen gar nicht, wie viel das ist. Es gibt keine statistischen Erhebungen, wie groß der Flächenleerstand im Büro- und Gewerbesegment ist. Das heißt, wir wissen noch nicht mal, über wie viel Fläche wir reden. Das sind nur Schätzungen. Aber auch da haben wir wieder das Problem des Eigentums. Da kommen wir immer wieder drauf zurück. Das Eigentum ist ja grundgesetzlich geschützt nach, ich weiß gar nicht, was ist das, Artikel 14, glaube ich. Eigentum verpflichtet aber auch. Ja? Aber man kann eben nicht so ohne weiteres in das Eigentumsrecht von privaten Vorhabenträger, wie man das immer so schön sagt, eingreifen. Da gibt es ein paar Instrumente, städtebauliche Verträge etc. etc. Das will ich jetzt gar nicht alles weiter ausführen, aber es sind hochkomplexe Planungsprozesse und politische Entscheidungsprozesse, die damit verbunden sind. Und das heißt, wenn man dann da bauen will, vergehen mindestens 6 bis 7, 8 Jahre ins Land, bis man das Planungsrecht geschaffen hat und dort bauen kann und die Eigentumsverhältnisse sortiert und geordnet sind. Das ist der Rahmen, den ich hier mal aufmachen will. Und jetzt kommt das Tempelhofer Feld. Das ist ja eine Fläche mit, glaube knapp 3,7 Millionen Quadratmetern. Es gab mal eine schöne Initiative vor, weiß nicht, 15 Jahren, die vorgeschlagen hat, dass jeder Berliner, der in Berlin wohnt und jede Berlinerin, 1 Quadratmeter Tempelhof bekommt und darüber verfügen kann, was auf diesen Quadratmeter passieren darf. Das war mal so eine Idee, ja. Und aus meiner Sicht spricht einiges dafür, eine Randbebauung trotzdem zu thematisieren, weil eben das Tempelhofer Feld sich im öffentlichen Eigentum befindet und eine zügige Planung und Umsetzung eines, sagen wir mal, sozialen Wohnungsbaus wäre dort möglich und auch viel schneller. Also ob das dann den Bedarf deckt, der in Berlin gebraucht wird, das ist eine andere Frage. Der wird da nicht, sagen wir mal, entscheidend dazu beitragen. Aber man könnte sicher in der Größenordnung von 20.000 bis 30.000 Wohnungen da relativ schnell planen und bauen am Rand. Und das würde noch nicht mal eine große Auswirkung haben, glaube ich, auf das Klima. Es würde keine große Auswirkung haben auf das Bedürfnis der Berliner und Berlinerinnen, einen solchen großen Freiraum zu nutzen. Also es hätte sehr, sehr viele Vorteile. Jetzt kommt aber der Nachteil. Wir sind nicht in den 80er Jahren. In den 80er Jahren hat man zum Beispiel erkannt, da gab es auch diese Wohnungskrise, über die wir heute sprechen, da hat man auf der bundespolitischen Ebene erkannt, wir müssen massiv investieren in den sozialen Wohnungsbau. Da wurden Milliarden von D-Mark in die Hand genommen, um den sozialen Wohnungsbau umzusetzen und in die Städte zu bringen. In dieser Situation sind wir heute nicht. Und ich glaube, wenn man ein Großprojekt, Randbebauung, bezahlbares Wohnen, das würde ich sagen, müsste man dann auch zu Bedingungen machen. 100% bezahlbares Wohnen im Segment Fördersegment 1 und 2, das ist 6,50 Euro netto kalt und 8,20 Euro. Keine Investoren, die da irgendwie Betongold bauen wollen und damit Geld verdienen wollen. Also es müssten aus meiner Sicht dürften das nur gemeinnützige Bauträger und Genossenschaften machen, die über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte hinweg diesen Raum sichern und das auch vertraglich mit der Politik vereinbaren.
Siehst du da die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften landeseigenen in der
Gesellschaften,
Pflicht?
Ja, auch die landeseigenen Gesellschaften, wobei ich da auch immer vorsichtig wäre, weil mit wechselnden Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und wir sehen ja gerade, welche Debatte wir haben mit Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus und so weiter. Die werden ja auch alle politisch gesteuert. Das heißt, wenn wir eine neue Regierung haben, dann werden die Aufsichtsräte oder die steuernden Gremien innerhalb dieser Wohnungsbaugesellschaft werden neu besetzt und können eine ganz andere Politik verfolgen. Also da gibt es eine große Gefahr aus meiner Sicht. Ich sage mal, eine Regierung in 10 Jahren könnte auch sich dafür entscheiden, großen Bestand des öffentlichen Wohnungsbaus wieder zu veräußern, um Geld zu haben, um zu investieren. Das kann alles passieren. Deswegen bin ich ein großer Freund von gemeinnützigen Bauträgern. Wenn die sich nämlich verpflichten, über zum Beispiel Erbbaurechtskonstruktion über 100 Jahre bezahlbare Flächen für Gewerbe und Wohnen herzustellen und zu vermieten, dann ist da nichts dran zu rütteln. Da kann die Regierung kommen, wie sie will. Dann ist das über einen sehr, sehr langen Zeitraum gesichert. Und da müssen wir aus meiner Sicht hin. Und wenn man das so konzipieren würde in der Debatte um das Tempelhofer Feld und vielleicht auch einen Planungsentwurf finden würde, der eine behutsame Nachverdichtung des Randes des Tempelhofs unter den vorgenannten Bedingungen aufzeigt, dann wäre das für mich durchaus eine lohnenswerte Debatte.
Also sozialer Wohnungsbau unbedingt, wenn das Tempelhofer Feld bebaut werden sollte, dann sozialer Wohnungsbau.
100%. Ne? Wir reden nicht über so 20-30%, sondern ja, da muss voll oder sagen wir mal gemeinnütziger Wohnungsbau oder gemeinwohlorientierter Wohnungsbau, würde ich eher sagen, weil wir wollen ja auch die Mischung haben. Wir wollen ja jetzt nicht wie in den 80er Jahren wieder Quartiere errichten, wo dann sozusagen die soziale Segregation sich zementiert über Jahrzehnte hinweg, sondern es müssen ja auch gemischte Quartiere entstehen, wie das jetzt sozusagen in den historisch gewachsenen Vierteln wie in Friedrichshain-Kreuzberg schon Realität ist. Also auch darüber muss man dann nachdenken. Also da müssen dann auch soziale und kulturelle Flächen entstehen und gewerbliche Flächen entstehen. Also da muss die Berliner Mischung letztendlich neu erfunden werden am Rande des Tempelhofer Feldes. Und ich glaube, dann kann man sowas durchaus machen, aber das muss dann eben auch politisch kommuniziert werden. Und das ist auf jeden Fall ein Spagat oder sagen wir mal Tanz auf dem heißen Vulkan. Weil was ich vermisse in dieser Debatte um Tempelhof, also es gibt nur die schwarz- oder weiße Sichtweise. Also entweder bebauen oder nicht bebauen. Aber das ist eigentlich gar nicht die Frage. Sondern aus meiner Sicht ist die Frage, was wird denn da überhaupt gebaut, wenn, für wen, zu welchen Konditionen, mit welchen Konzepten. Und Konzepte gibt es ja genug wie Sand am Meer zum Tempelhofer Feld. Ne? Von daher, wir werden sehen, was der neue oder der mittlerweile etablierte Senat von CDU und SPD da in den nächsten Monaten macht. Ich denke, da wird es relativ schnell erste Ergebnisse geben. Also bis zum Ende des Jahres wird es sicher noch einige Aussagen dazu geben von der Politik. Und ja, da bin ich gespannt.
Im Haushaltsplan sind auf jeden Fall schon mal Mittel vorgesehen für 2024 und 2025 für, so heißt es, einen städtebaulichen Wettbewerb Randbebauung Tempelhof. Und da soll es natürlich auch darum gehen, die Bürgerinnen und Bürger zu befragen. Es soll also eine Bürgerinnenbeteiligung geben. Ich fasse mal kurz zusammen. Konrad Braun sagt, Tempelhofer Feld, ja, eine Randbebauung möglich, wenn es sozialer Wohnungsbau ist. Mareike sagt, Tempelhofer Feld lieber nicht. Das ist eine wichtige Freifläche für die Stadt und diese Randbebauung würde nur einen minimalen Bedarf der bezahlbaren Wohnungen, die es braucht, decken. Kommen wir mal dazu, am Ende jeder Folge wagen wir mal einen Blick in die Glaskugel und gucken mal auf die Zukunft. Und ich frage euch beide, Mareike vielleicht zuerst, wo siehst du Berlin und die Wohnungssituation, sagen wir mal, in 20 Jahren?
Wow.
Wo wird bis dahin gebaut worden sein? Wie werden wir wohnen in Berlin?
Ja. Also die Entwicklungen, die wir jetzt im Reichenberger Kiez beobachten, stimmen natürlich eher pessimistisch. Ja, das ist klar, da wird ein sehr verdichteter Bezirk, auch wenn er vielleicht im internationalen Vergleich noch nicht so verdichtet ist, aber doch einer der verdichtesten oder der verdichtetste Bezirk der Stadt, zusätzlich verdichtet in grünen Hinterhöfen, die ja, muss man auch sagen, bewusst in den Sanierungen der 70er, 80er Jahre freigelassen wurden. Das waren ja mal bebaute Hinterhöfe, um eben Frischluftschneisen zu schaffen, um grüne Erholungsräume zu schaffen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die über Jahre und Jahrzehnte, zum Beispiel in der Wiener Straße, diese Höfe zu Gärten gemacht haben. Und diese Gärten haben ihnen gerade auch zum Beispiel in einer Situation wie der Pandemie und im Lockdown wirklich gefühlt das Leben gerettet, denn die Parks und Grünflächen der Stadt waren sowieso schon übernutzt und während der Pandemie dann umso mehr. Und wie ich eingangs schon sagte, es ist nicht zu trennen, das hast du ja auch gerade nochmal gesagt, wo bauen wir mit der Frage, was wird dort gebaut? Und auch da bin ich leider etwas pessimistisch. Da braucht es politische Regularien. Und sonst ist es nämlich genau so, schnelles Bauen für Rendite in Privat, auf Grundstücken, die in Privathand sind, das ist das Schnellste, was geht. Und da kommt das schnellste Geld ums Eck. Und darin ist Berlin ja auch ganz gut und immer schon gewesen. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Bedenken, was das Tempelhofer Feld angeht, ob es denn dann wirklich dazu kommt, dass dort einerseits sozialer Wohnungsbau entsteht, der aber eben auch, man muss ja weitergehen, eine Mietpreisbindung hat, weil sonst haben wir in 30 Jahren wieder das Problem, wenn dann die Sozialwohnungen aus der Bindung fallen und dann geht alles wieder von vorne los. Deswegen, also aus unserer Sicht braucht es definitiv verbindliche ökologische und auch soziale Nachhaltigkeitskriterien bei der Erteilung von Baugenehmigungen. Das ist eigentlich das A und O. Es muss eine politische Steuerung geben können, darüber, was wie gebaut wird und auch eine Befragung zum Beispiel der Bevölkerung, was eigentlich gebraucht wird. Denn das, was bei uns gerade im Kiez gebaut wird, brauchen wir alle nicht. Es wird dazu führen, dass die authentische Mischung mit dem charmante Nachbarschaft, die da so gepriesen wird, bald nicht mehr da ist. Also es ist jetzt schon passiert, dass Menschen Mieterhöhungen bekommen haben mit der Begründung, dass das ja jetzt eine gehobene Wohnlage sei. Also da wurde wirklich aus den Dossiers dieser Neubauten zitiert und gesagt, hier, grüne Hinterhofoase, Mieterhöhung. Ja, und das wird passieren, also das ist so unmittelbar passiert, das hat uns dann ehrlich gesagt auch ein bisschen erschreckt, aber genau das wird passieren. Und es braucht diese Nachhaltigkeit, und zwar echte Nachhaltigkeitskriterien, kein Greenwashing, sondern das ist das eine. Das Nachhaltigste überhaupt ist erstmal nicht bauen, denn der Bausektor, wenn du sagst irgendwie, ja, da kann man irgendwie auf dem Tempelhofer Feld, da wird auch das Klima nicht gestört. Natürlich wird das Klima gestört, denn es wird gebaut und der Bausektor ist für, weiß ich nicht, 40% der globalen Treibhausemissionen zuständig. Also da muss auch immer noch mal geschaut werden, wie wird gebaut, mit was wird gebaut, damit eben wirklich nachhaltiges, so auch ökologisch nachhaltiges Bauen passiert. Das wären so die Forderungen und quasi für Berlin, ohne die es, glaube ich, nicht geht, weil im Moment ist der Politik sind die Hände gebunden. Wir hatten ja auch mit Baustadtrat Florian Schmidt natürlich Kontakt. Wir haben in der BVV unser Anliegen vorgetragen, aber am Ende des Tages bleibt immer nur die Aussage, uns sind die Hände gebunden. Wir haben da keine Handhabe. Das sind private Grundstücke. Wir können nichts machen. Und es braucht diese politische Handhabe.
Also Mareike, wenn du in die Glaskugel schaust, dann siehst du vor allem Kreuzberg in 20 Jahren in der Hand von WohnungseigentümerInnen. So fasse ich das mal ganz kurz und gnadenlos zusammen.
Ja, leider.
Konrad, wie ist deine Zukunftsperspektive auf die Stadt?
Ich habe mir angewöhnt, in dem Feld, in dem wir unterwegs sind, chronischer Optimist zu sein. Weil ich gemerkt habe, es hilft nichts, düstere Zukunftsvisionen zu reproduzieren, weil dann haben die Leute keinen Bock mitzumachen. So, und da, glaube ich, muss man ansetzen. Ich war letzte Woche zum Beispiel in Bergen in Norwegen auf einer Immobilienentwicklerkonferenz. Ja? Da ging es um kulturelle und gewerbliche Flächen. Da kamen aus aller Länder, also es kam aus Amerika, aus Großbritannien, sonst woher kamen Entwickler, die alle diesen Investment-Sprech auf die Bühne gebracht haben und gezeigt haben, wie toll eigentlich diese ganzen Städte sind, London und Paris, und da wird so viel Geld investiert, auch in die Kultur und allen geht's gut. Ist eben nicht so. Da ist der Zug abgefahren. In London und Paris kann sich kein normaler Mensch mehr eine Wohnung im Stadtzentrum leisten. In Berlin ist der Zug noch nicht abgefahren. In Berlin haben wir noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, um genau das zu verhindern, was in Paris und London passiert ist. Und da sehe ich jetzt für die nächsten 20 Jahre, habe ich eine große Vision, oder nicht nur ich, sondern viele andere Mitstreiterinnen. Erstens brauchen wir die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit. Ja, das wird ja gerade diskutiert, auch auf bundespolitischer Ebene. Also die muss auf jeden Fall wieder eingeführt werden, weil das eben einen steuerrechtlichen Anreiz darstellt, eben, dass sich mehr gemeinwohlorientierte Projektentwickler gründen um genau diese Flächen herzustellen, sei es im Neubau oder sei es in der Transformation von Bestand. Deswegen wäre meine große Vision, dass wir in 20 Jahren in Deutschland vielleicht 400 bis 500 gemeinnützige Bauträger und Projektentwickler haben, die genau diese Flächen herstellen und sich bereit erklären, diese Flächen über 100 Jahre hinweg mit entsprechenden Instrumenten zu sichern, sodass wir sozusagen diese Schieflage, die wir jetzt haben, dieses Ungleichgewicht wieder ausgleichen können. Also das wäre so meine Vision. Und ich würde sogar noch viel weiter gehen und sagen, wir beteiligen nicht die Bürger, indem sie an Planungsprozessen teilnehmen und ihre Hand heben können und ihnen zeigen, was die tollen Planer da alles zu Papier gebracht haben. Davon müssen wir dringend und ganz schnell wegkommen, sondern ich würde da viel, viel weiter gehen. Und das ist das, was wir jetzt auch im Haus der Statistik praktizieren und gerade aufbauen. Das ist so ein sogenanntes Public-Civic Partnership, so nennen wir das. Also es ist die Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und zivilgesellschaftlichen Initiativen und gemeinwohlorientierten Bauträgern, die sozusagen mit den Nutzerinnen, die dann später diese Flächen nutzen, zusammen diese Flächen in Selbstverwaltung betreiben. Das ist das Höchstmaß an Kooperation und Partizipation, was man in der Stadtentwicklung erreichen kann. Und ich hoffe und glaube, dass in 20 Jahren wir an dem Punkt angekommen sind, dass dieser Anteil der Menschen, die sich in solchen Public-Civic-Partnerships engagieren, dass der deutlich größer ist. Und jetzt vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich glaube, was ganz entscheidend ist, auch auf der ökonomischen Ebene, wir müssen die Verwertungskette, ich nenne das jetzt mal Verwertungskette, ich benutze die gleichen Wörter wie diese ganzen Entwickler. Man muss die Verwertungskette in der Kontrolle von Unternehmen bringen, die sozusagen im Sinne des Gemeinwohls dienen. Da haben wir den Dienstleister, da würde ich die Dienstleisterfunktion auf jeden Fall begrüßen und diese Flächen dauerhaft sichern. Und da brauchen wir dann Unternehmen, die eben nicht nur planen und Immobilien betreiben, sondern sie auch selber bauen und eben über entsprechende Eigentumsrechte, Erbbaurechtskonstruktion etc. sich verpflichten, dass die Flächen zur sogenannten Kostenmiete an die Stadtbevölkerung weitergegeben werden. Das ist die große Vision. Und an der arbeiten wir gerade ganz intensiv und da sind wir auf einem guten Weg.
Vielen Dank euch beiden für diese Visionen und eure Gedanken und ja, Erfahrungen, die ihr hier geteilt habt. Wo kann in Berlin noch sinnvoll gebaut werden und zwar nicht an den Bedürfnissen der Mieterinnen und Mieter vorbei, sondern für Mieterinnen und Mieter und mit ihnen gemeinsam? Das war unser Thema in dieser Folge von Wohnlage Berlin. Ich habe gesprochen mit Mareike Holz, aktiv in der Mieterinneninitiative No Hype, No Hide. Und mit Konrad Braun, Architekt und Stadtforscher, unter anderem aktiv im Lokalbau, einer Initiative des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg zum gemeinwohlorientierten Bauen. Vielen Dank an euch beiden und an alle, die uns zugehört haben. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss.